Liebe Jugend, hallo, schön euch alle zu sehen. Ich möchte mit einem Bibelvers beginnen, und zwar 1. Chronik, Kapitel 29, die Verse 11 bis 13. Und zwar stehen folgende Worte geschrieben: Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Und ihr Lieben, ich bitte euch aufzustehen. Lasst uns diesen großen Gott anbeten. Lasst uns gemeinsam mit einem Gebet beginnen und diesen großen Gott anbeten, der alles in seiner Hand hält, der majestätisch ist, der erhaben ist, der König und der Schöpfer des Universums ist. Zu so einem großen Gott dürfen wir kommen und das ist ein großes Privileg. Ich möchte mit uns beten, ihr Lieben. Großer und mächtiger Vater, der du erhaben bist, der du auf dem Thron sitzt, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, der du Gott bist, dass du uns Gnade geschenkt hast, dass du uns errettet hast und dass wir überhaupt ins Gebet kommen dürfen und so einen großen, allmächtigen Vater anbeten dürfen. Ja, wir sind deine Kinder. Du hast uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und wir dürfen Söhne und Töchter sein. Und das hast du schon alles vor Grundlegung der Welt bestimmt, als wir noch Feinde waren. Und das ist ein unglaubliches Privileg, dass man zu so einem großen Gott kommen dürfen. Und ich preise dich, dass wir von dir gezogen worden sind, dass du uns die Augen geöffnet hast, aber wir es immer noch weitaus nicht verstehen, wer du eigentlich bist. Ich bete, dass du uns mehr und mehr Erkenntnis schenkst, dass wir mehr und mehr wachsen hin zu dir, dass unsere Erkenntnis wächst, ja, und dass wir treue Nachfolger sind. Ich bin dir so dankbar, dass wir diesen Abend heute erleben dürfen, dass wir hier uns versammeln können. Ich bin dir so dankbar, dass du so eine große Auswirkung hast auf die Weltgeschichte. Ich danke dir, dass du uns die Augen geöffnet hast und wir erkennen dürfen, dass du der lebendige Vater bist, dass du der Schöpfer bist, dass du es uns nicht verborgen hast, sondern du hast uns die Augen geöffnet. Danke dir dafür. Wir preisen dich, wir loben dich und wir beten, dass du diesen Abend segnest, ja, dass du sprichst, dass du uns ermutigst und wir nochmal aufs Neue gezeigt bekommen, welche kraftvolle Auswirkung du auf diese Welt hast. Das ist einfach unglaublich und ich danke dir dafür. Segne diesen Abend, segne jeden Einzelnen, öffne du die Herzen und spreche du, Heiland. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, ich habe uns was vorbereitet. Heute gibt es keine klassische Auslegungspredigt. Und zwar habe ich mir gedacht, das Thema mit euch im Rahmen unserer Predigtreihe als einen Vortrag anzugehen. Ihr wisst, wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe nicht zu schweigen, sondern zu reden. Und wir haben letzte Woche damit angefangen mit bekannten oder üblichen Einwänden. Und einer der Einwände ist eben, dass die Wissenschaft Gott begraben hat. Das kommt immer wieder vor, dass man mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wird und dadurch versucht man, den christlichen Glauben abzusprechen oder man versucht, den christlichen Glauben lächerlich darzustellen. Und mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass nur ein Abend zu viel wäre. Und deswegen habe ich mir halt auch gedacht, dass wir das Ganze in zwei Themenblöcke betrachten. Und zwar möchte ich heute darauf eingehen, was überhaupt die Anfänge der Wissenschaft gewesen sind und welch einen großen Einfluss das Christentum hatte, dass überhaupt sich Wissenschaft entwickeln konnte. Und das soll halt heute Abend auch mein Ziel sein, dass wir heute einfach aufs Neue erkennen, ja, welche kraftvolle Auswirkung das Christentum einfach hatte in der Weltgeschichte und welche kraftvolle Auswirkung das Christentum in der Wissenschaft auch hatte. Dass es nicht nur ein blinder Glaube ist, sondern dass dieser Glaube an Jesus Christus, der Glaube an einen Schöpfergott, eine derart gewaltige Auswirkungen auf die Weltgeschichte hatte. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was überhaupt die Anfänge gewesen sind, wie es damals ausgesehen hat, was so die Zeit, was so ungefähr der Kontext damals gewesen ist. Ich probiere mal aus, ob das funktioniert. Ja. Genau. Georg und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber das mit Robinson Crusoe, das passt einfach perfekt als Beispiel. Stellt euch vor, ich nehme euch wieder mit auf die Insel, Robinson Crusoe ganz alleine. Stellt euch vor, er befindet sich am Strand und plötzlich entdeckt er einen Abdruck von einem Fuß. Was meint ihr, was würde er folgern? Was wäre die Schlussfolgerung von Robinson Crusoe? Dass er nicht alleine ist auf dieser Insel. Er würde sich denken, es ist bestimmt noch jemand da. Ich bin nicht alleine. Ich mache mich auf die Suche. Ich schaue oder ich versuche herauszufinden, wem dieser Abdruck gehört. Ob es noch weitere Menschen auf dieser Insel gibt. Und so ist es auch mit unserer Schöpfung. Die Schöpfung ist so genial gestaltet. Ist einfach so genial konstruiert. Und wir schließen daraus, dass es einen Schöpfer gibt, Design und ein Designer. Aber wir leben in so einer Zeit, und das hat auch die Entwicklung gezeigt, dass das gar nicht wahrgenommen wird, sondern dass man gar nicht hinter den Design schaut und einfach argumentiert, dass es gar keinen göttlichen Ursprung gibt oder dass es gar keinen Schöpfer gibt, sondern dass es einfach nur durch einen Zufall zum Beispiel entstanden ist. Und unter anderem war das jetzt, 2006 ungefähr, war das ein sehr starkes Thema, das mehr und mehr durchgedrungen ist. Ihr seht, ich möchte mit diesen vier Männern beginnen. Was haben diese vier Männer gemeinsam? Ich denke, einige kennen vielleicht die Gesichter, haben vielleicht ein oder das andere Buch gelesen. Was haben diese Männer gemeinsam? Richard Dawkins, ein Biologe, Daniel Dennett, ein Darwinist, Sam Harris, Neurowissenschaftler, Christopher Hitchens, der 2011 verstorben ist, Literaturkritiker. Wer waren diese Männer? Genau, das waren Atheisten. Wie gesagt, Christopher Hitchens ist verstorben, ganz populär, ganz bekannt mit seinen aggressiven Aussagen. Richard Dawkins, Daniel Dennett, ein sehr angesehener Philosoph, und Sam Harris, der auch ein Buch zu diesem Thema publiziert hat. Und das sind Vertreter des neuen Atheismus. 2006 erstarkte dieser neue Atheismus und kam auch in die Öffentlichkeit. Der neue Atheismus eroberte die Bestsellerliste und rief eine gewaltige und oft äußerst aufgeladene öffentliche Debatte hervor über die rationale Grundlage von Glauben und den Platz der Religion im heutigen Leben hervor. Diese Männer sind die führenden Vertreter dieser Bewegung und sie führen immer noch einen aggressiven, scharfen Angriff auf die Religion. Religion wird an sich und wesensmäßig als gefährlich, giftig und böse dargestellt. Und kurz zusammengefasst, ihre Botschaft: Nichts existiert außerhalb der natürlichen Ordnung. Der verlässlichste Weg, diese Ordnung zu verstehen, besteht darin, die wissenschaftliche Methode anzuwenden. Also alles, was transzendent ist, alles, was über das Natürliche, über das Materielle hinausgeht, wird abgelehnt. Die Methode, die zur Wahrheit führt, ist die wissenschaftliche Methode. Das kurz zusammengefasst waren die Parolen, waren die Aussagen, die aggressiven Aussagen der Vertreter des neuen Atheismus. Steve Weinberg hat gesagt, die Welt muss von ihren langen Albtraumreligion aufwachen. Alles, was von uns Wissenschaftlern getan werden kann, um den Einfluss der Religion abzuschwächen, sollte getan werden. Es könnte tatsächlich unser größter Beitrag für die Zivilisation sein. Auch hier ein scharfer Angriff auf die Religion, was man als ein Übel angesehen hat. Und auch hier wieder ein Wissenschaftler, der die Wissenschaft betont. Und ich erinnere euch, unser Thema lautet heute, hat die Wissenschaft Gott begraben? Und es wird auch darum gehen, auch die Frage oder halt auch die Antwort zu geben, ob es tatsächlich so ist, dass Gott durch die Wissenschaft begraben worden ist. Peter Atkins, ein Physiker, auch ein Atheist, sagte, die Menschheit sollte akzeptieren, dass die Wissenschaft die Rechtfertigung für den Glauben an Sinn und Zweck des Kosmos beseitigt hat und dass jegliches Überleben von Zweckbestimmung nur dem Gefühl zu verdanken ist. Und auch hier wieder diese starke Betonung auf die Wissenschaft. Die Menschheit sollte akzeptieren, dass die Wissenschaft die Rechtfertigung für den Glauben an Sinn und Zweck des Kosmos beseitigt hat. Wir haben jetzt gesehen, durch ein paar Auszüge, durch ein paar Zitate von Atheisten, dass der Schwerpunkt auf die Wissenschaft gelegt wird. Und diese Auffassung, die nennt sich auch Zentismus. Und die Autoren des neuen Atheismus machten gerade den Atheismus zu einem Hauptelement ihrer atheistischen Apologetik. Das heißt, der neue Atheismus beruft sich rhetorisch auf die Naturwissenschaft als einzige Grundlage verlässlicher Wahrheit. Und das steht ja so im Kontrast zu dem, woran wir glauben, an die Bibel, als die verlässliche Quelle, als die Autorität der Wahrheit. Und wie gesagt, das ist die Auffassung, dass sich mit wissenschaftlichen Methoden alle sinnvollen Fragen beantworten lassen. Das heißt, wir brauchen nur die Wissenschaft, wir brauchen keine Bibel, wir brauchen keine Religion und nur anhand von wissenschaftlichen Methoden schaffen wir alle Fragen zu beantworten. Das ist die Auffassung. Und es war so, dass es 1960 auch eine ganz große Welle an säkularer Begeisterung über Westeuropa und Nordamerika durchfegte. Am 8.4.1966 erschien die Time mit der Überschrift "Ist Gott tot?" Und dieses Cover, das rufte sehr viele Reaktionen hervor. Bis heute ist es immer noch Rekord bei der Time, dass 3500 Leserbriefe geschrieben wurde und auch zum ersten Mal war kein Bild auf dem Cover, also nur eine Schrift, ein schwarzer Hintergrund und rote Buchstaben. Und als die Time 1966 die Fragen auf dem Titelblatt stellte, da war es auch so, dass, wie ich schon gesagt habe, es auch sehr große Reaktionen hervorruft. Es war eine säkulare Bewegung. Man feierte die Wissenschaft. Wir brauchen Gott nicht mehr. Die Wissenschaft ist da und die Wissenschaft hat Gott begraben. Und es hat sogar auf die Top 10 geschafft von der Zeitung, ich glaube die Los Angeles Times war das, wo diesen Cover gekürt hat unter den 10 schockierendsten den schockierendsten Covern. Und es war eine Flutwelle antireligiöser Gefühle, die über die Landschaft der westlichen Kultur fegte. Ich möchte uns einen kurzen Abschnitt vorlesen aus diesem Artikel. Säkularisierung, Wissenschaft, Urbanisierung, all das hat es dem modernen Menschen vergleichsweise leicht gemacht, zu fragen, wo Gott ist, und dem gläubigen Menschen schwer, eine überzeugende Antwort zu geben, sogar sich selbst gegenüber. Und ist es nicht so, dass die Betonung auf die Wissenschaft abgeschwächt ist in unserer heutigen Zeit? Die Betonung, die wurde sogar vertieft. Also es ist nicht so, dass es jetzt einfach nur der neue Atheismus war 2006 oder nur 1966, wo die ganzen antireligiösen Gefühle hervorgerufen hat. Es ist so, dass unsere Zeit auch mehr und mehr sich in diese Richtung auch entwickelt, dass alles säkularer wird, dass man Religion, alles Übernatürliche abschreibt und sich nur auf die Wissenschaft beruft. Es ist nicht so, dass es nur einmal gewesen ist, sondern auch heute gilt die Wissenschaft als die Instanz, die uns Wahrheit liefern kann. Und in diesem Buch habe ich ein Zitat oder einen Abschnitt mitgebracht aus diesem Buch, was einfach die Zeit damals 1966 zusammengefasst hat. Niemals zuvor sei eine solch radikale prometheische Rekonstruktion der Verhältnisse möglich gewesen. Es sei Zeit, die Gelegenheit zu ergreifen und entschlossen mit der Vergangenheit zu brechen. Religion werde als moralischer Schutt der Menschheit beiseite gefegt werden, der bestenfalls für das wahre Leben bedeutungslos sei und schlimmstenfalls die perverse Kraft, die die Menschheit mit Hilfe ihrer Lügen und Wahnvorstellung versklave. Also das war ungefähr der Zeitgeist 1966. Das war das, was die Menschen dachten, was die Gesellschaft verkörpert hat in den späten 1960er Jahren. Das war diese kulturelle Stimmung. Und auch ein bekannter Wissenschaftler, der das vorherige Buch, was ich gezeigt habe, geschrieben habe, der auch am Anfang seiner jungen Jahre atheistisch geprägt war, legte auch damals in seiner Weltanschauung als Atheist einen sehr starken Wert auf die Wissenschaft. Wissenschaft erklärte alles. Sie verschlang den konzeptionellen Raum, der einst von Gott eingenommen wurde, und füllte ihn mit dem vernünftigen, kühlen Rationalismus der wissenschaftlichen Methode. Nur wissenschaftliche Ansprüche waren sinnvoll. Alles, was außerhalb des Blickfelds der Wissenschaft liegt, ist schlichtweg Aberglaube oder Wahnvorstellung, unabhängig davon, wie verständlich es ist. Die Wissenschaften waren für mich der helle Leitstern meiner intellektuellen und moralischen Bemühungen, der einzig wahre Weg, verlässliche Erkenntnis über die Wirklichkeit und die Ordnung der Dinge zu erlangen. Atheismus war mein Glaubensbekenntnis und Wissenschaft dessen Fundament. Und auch hier wieder diese starke Betonung auf die Wissenschaft. Religion ist unnötig, alles, was man sieht, ist die Wahrheit. Atheismus ist mein Glaubensbekenntnis und Wissenschaft ist dessen Fundament. Und dieser Wissenschaftler, der machte eine interessante Entwicklung durch, indem er sich anfing, damit zu beschäftigen und dann erkannte, dass der Atheismus ja sehr viele Schwächen hat. Das Christentum andererseits erwies sich für ihn als weit robuster, als er es vermutet hatte. Er hat festgestellt, dass der Atheismus ein Glaubenssystem ist. Ihr Lieben, jetzt zu Beginn mit der Einleitung will ich einfach nur zeigen, dass es gar nicht so unrelevant ist, dieses Thema. Und zwar heißt es auch heute immer wieder, dass die Wissenschaft die Fragen beantwortet oder auf alle Fragen Antworten hat. Und ich möchte im nächsten Vortrag, das wird erst im zweiten Teil sein, erst darauf eingehen, was überhaupt die Grenzen der Wissenschaft sind und ob es überhaupt so ist, dass die Wissenschaft alle Fragen beantworten kann. Wie ich schon eingangs gesagt habe, heute geht es mir um die Anfänge. Und bei der Vorbereitung ist mir halt einfach nochmal so bewusst geworden, dass die Wissenschaftler, die sich so stark auf die Wissenschaft berufen, erst deswegen Wissenschaft betreiben können, weil es einfach entscheidende Momente in der Geschichte gab, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass Wissenschaft geführt werden kann. Ich möchte mit euch zurückgehen in das 12. Jahrhundert ungefähr, und zwar zu Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, 1225 bis 1274, war der größte Theologe seiner Zeit. Er studierte an den Universitäten von Neapel und Paris. Sein Menschenbild ist für uns von Bedeutung. Und zwar hatte er die Annahme, dass, was ja richtig ist, der Mensch gegen Gott rebelliert hat und deshalb gefallen. Allerdings hatte er einen unvollständigen Verständnis vom Sündenfall. Er meinte, der Sündenfall habe den Menschen nur zum Teil betroffen. Der Wille war zwar gefallen oder verdorben, der menschliche Intellekt jedoch nicht. Das war sein damaliges Verständnis, dass der menschliche Intellekt nicht von der Sünde betroffen ist. Und das führte dazu, dass sich die Menschen auf ihre eigene menschliche Weisheit verlassen haben. Und deshalb stand es ihnen frei, die Lehren der Bibel mit der Lehre der nichtchristlichen Philosophen zu vermischen. Also Thomas von Aquin lehrte, dass der Mensch zwar gefallen ist, aber das Intellekt nicht davon betroffen ist, was dazu führte, dass philosophische Lehren sich in die Kirche einschlichen. Die biblische Wahrheit verwässerte, die Verfälschung nahm zu und humanistische Elemente kamen in die Kirche hinein. Das führte dazu, dass der Humanismus erstarkte. Und dieser Humanismus äußerte sich in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch in der Kunst. Und es gibt eine bekannte Skulptur mit dem Namen David von Michelangelo. Und diese Skulptur verkörperte das Ideal des Humanismus, dass der Mensch großartig ist. Der Mensch wurde in den Mittelpunkt damals gestellt. Es gab eine Verschiebung hin zu dem, dass man gesagt hat, der Mensch ist der Mittelpunkt. Der Mensch sah sich als autonom und damit als Mittelpunkt der Dinge. Und diese Skulptur, die heute immer noch in Florenz steht, verkörperte den ganzen Stolz des Humanismus. Es war darauf zurückzuführen, dass die Lehre von Thomas von Aquin eine starke Auswirkung hatte, indem man lehrte, dass der Intellekt nicht betroffen ist und der Humanismus erstarkte. Diese menschlichen Lehren, wo der Mensch in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Aber auch zu der damaligen Zeit gab es dann schon die ersten Gegenangriffe auf die humanistische Bewegung, und zwar mit John Wycliffe oder halt auch mit Jan Hus, die auf der anderen Seite die biblische Autorität hochhielten, die gesagt haben, das Wort hin zu der biblischen Wahrheit, hin zu der biblischen Auslegung. Der Zeitpunkt also des Humanismus war dann die, man sagt Renaissance, in anderen Worten die Wiedergeburt, was zu der Reformation dann auch führte, ungefähr im 16. Jahrhundert. Und zeitgleich mit dem Humanismus, mit der Renaissance, auch mit der Reformation kam die wissenschaftliche Revolution hoch. Mit Kopernikus oder auch mit dem Genom Vesalius sagt man, hat die wissenschaftliche Revolution angefangen. Kopernikus, man sagt auch die kopernikanische Wende, das war der Übergang von Mittelalter zur Neuzeit. Mit den beiden Wissenschaftlern kann man ungefähr den Beginn der modernen Wissenschaft einsetzen. Und das war, wie ich schon gesagt habe, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo der Humanismus so stark erstarkte. Einige kennen vielleicht von euch das Buch von Francis Schaeffer, Wie können wir denn leben? Aufstieg und Niedergang der westlichen Kultur. Und er analysiert anhand dieses Buches die Zeit, wie sich das alles entwickelte. Und es war nicht so, dass nur in Europa Wissenschaft geführt worden ist, sondern auch in anderen Kulturen, bei den Griechen, bei den Chinesen zum Beispiel oder bei den Arabern. Aber es gab einen Unterschied. Die Griechen, Araber und Chinesen besaßen jedoch ein umfangreiches Wissen über die Welt. Die Chinesen jedoch entwickelten aus ihren Erkenntnissen wenig allgemeine wissenschaftliche Theorien. Und die Naturwissenschaften des Mittelalters akzeptierte Aristoteles gemeinhin als höchste Autorität. In der arabischen Welt gab es sehr viele Diskussionen in diesem Bereich, aber es scheint, dass die Prinzipien, durch die sie die Welt verstanden, unter der Synthese von aristotelischem Denken und Neuplatonismus gebildet wurden. Die arabischen Gelehrten leisteten bemerkenswerte Arbeit, insbesondere in der Mathematik, in Trigonometrie und Algebra zum Beispiel und auch in der Astronomie. Es war so, dass zu diesem Zeitpunkt die Gesellschaft eine bestimmte Weltanschauung hatte. Und zwar eine Weltanschauung, die von Aristoteles geprägt worden war. Und diese Weltanschauung, die so stark geprägt worden war von Platon, von Aristoteles, war unter anderem der Grund, warum Wissenschaft sich überhaupt nicht entwickeln konnte. In einem anderen Buch, das Buch der Mitte, was vielleicht auch einige von euch kennen, beschreibt der Autor auch, oder er kommt auch zu dem Entschluss, warum in anderen Ländern sich die Wissenschaft nicht entwickeln konnte. Whitehead kam zu dem Schluss, dass China die Wissenschaft deshalb nicht weiterentwickeln konnte, weil es über weite Strecken seiner Geschichte keinen Glauben an einen allmächtigen Schöpfer hatte. Der marxistische Historiker Nitten, der Zeit seines Lebens die chinesische Wissenschaft und Kultur erforschte, bestätigte Whiteheads Ansichten. Nitten suchte nach Erklärungen, warum China hier kaum Erfolge aufwies. Schließlich siegte seine Redlichkeit über seine Ideologie. Er kam zu dem Ergebnis, dass es für die Stagnation der Wissenschaft in China keine ausreichenden geografischen, nationalen, politischen oder wirtschaftlichen Gründe gab. Die Chinesen bauten die Wissenschaft vor allem deswegen nicht aus, weil es ihnen erst gar nicht in den Sinn kam, dass Wissenschaft möglich war. Sie hatte keine Wissenschaft, weil über das Konzept eines göttlichen himmlischen Gesetzgebers, der seine Ordnungen in die nichtmenschliche Natur hineinlegt, in China nie wirklich nachgedacht wurde. Und wir nähern uns langsam zu dem Punkt, zu dem Ergebnis, warum sich Wissenschaft nicht entwickeln konnte, weil man eben die Annahme, dass es einen göttlichen Schöpfer gibt, verworfen hatte. Man war von dem Weltbild von Aristoteles geprägt, der nur an die Vernunft, der nur an die Logik glaubte. Und das war ein Hemmnis für die Wissenschaft. Und auch in anderen Ländern, in anderen Kulturen, wie zum Beispiel in China, kam die Wissenschaft nicht auf, weil man eben nicht an die Möglichkeit geglaubt hat, dass es einen göttlichen Schöpfer gibt, dass es sowas wie Ordnung im Universum gibt. Die alten Griechen, Ägypter, Chinesen, Inder und Muslime besaßen weitreichende Kenntnisse über die Natur. Sie beobachteten Fakten, notierten Informationen, entwickelten Fertigkeiten, sammelten Weisheiten an und gaben ihr Wissen an andere weiter. Die Menschen schufen damals keine Wissenschaftskultur. Obwohl sie sehr genaue Beobachtungen anstellten, erstellten sie keine Modelle, weil man eben nicht davon überzeugt gewesen ist, dass das Universum eine Ordnung hat, dass hinter dem Universum ein göttlicher Schöpfer steckt. Also wir fassen kurz zusammen, wieso entwickelte sich keine Wissenschaftskultur? Menschen der Antike versuchten die Welt mit Intuition, Logik und Ratio zu erklären. Das war die Weltanschauung von Aristoteles. Sie nahmen Mythen und Mystik zu Hilfe. Und wenn ihr die Schöpfungsberichte liest von anderen Kulturen, werdet ihr merken, dass diese sehr, sehr besetzt sind von Mythen und mit Mystik. Und der Schöpfungsbericht ist so ein krasser Kontrast zu den anderen Schöpfungsberichten, die mit Mystik und mit Mythen ausgeschmückt sind. Im Gegensatz zu den anderen Berichten ist der Schöpfungsbericht, ich würde in Anführungsstrichen sagen, ganz trocken. Oder da ist gar kein Mythos dabei, gar keine Mystik. Und damals hielt man das aber sehr hoch, die Mythen und die Mystik. Empirische Beobachtung wurde nicht berücksichtigt. Mittelalterliche Naturwissenschaft beruhte auf Autorität, und zwar auf Aristoteles. Alles, was er sagte, wurde angenommen. Man überprüfte seine Annahmen gar nicht. Damalige Wissenschaft war, wie ich schon gesagt habe, von der aristotelischen Philosophie gefangen. Die Infragestellung der Autorität des Aristoteles öffnete die Tür für freieres Denken. Im Mittelalter musste sich die Wissenschaft von bestimmten Sichtweisen der aristotelischen Philosophie befreien, ehe sie einen Schub nach vorne machen konnte. Aristoteles hatte gelehrt, dass jenseits des Mondes alles Perfektion besaß und da für ihn nur die Kreisbewegung vollkommen war, sich die Planeten und Sterne in kreisförmigen Bahnen bewegten. Diesseits des Mondes war Bewegung linear und es gab Unvollkommenheit. Das war zum Beispiel etwas, was einfach nur angenommen worden ist von Aristoteles. Erst durch Kepler wurde seine Annahme widerlegt. Galilei empfand die aristotelische Philosophie mit ihrer a priorischen Theorie, wie das Universum auszusehen hat, als wissenschaftliches Hemmnis. Und viele wissen, Galileo Galilei war ein christlicher Wissenschaftler und auch er empfand, dass diese Weltanschauung, diese weltliche, diese säkulare Weltanschauung ein ganz großes Hemmnis dafür gewesen ist, dass sich überhaupt Wissenschaft entwickeln konnte. Und Kepler wagte es zu behaupten, dass astronomische Beobachtungen größere Bedeutung zukommt als den auf die a priorischen Theorien gestützten Berechnungen für die kreisförmigen Planetenbewegungen. Also Aristoteles nahm eine Berechnung vor und erst Kepler war derjenige, der diese Annahme überprüfte und zu dem Entschluss kam, dass diese Annahme zu widerlegen sind. Also man hat einfach nur angenommen, was Aristoteles damals gelehrt hat. Also so viel mal bis hierhin. Ich fasse mal kurz zusammen. Ungefähr 12., 13., 14. Jahrhundert. Die Gesellschaft ist damals sehr stark von einer bestimmten Weltanschauung geprägt. Und diese Weltanschauung war dafür verantwortlich, dass es überhaupt nicht zu einer Wissenschaft kommen konnte. Diese Weltanschauung war dafür verantwortlich, dass die Wissenschaft sich gar nicht entwickeln konnte. Und auch in dieser Zeit kamen dann aber schon erste Wissenschaftler hoch, die dann gewisse Dinge dann einfach auch in hinterfragt haben. Und ein Chemiker kommt zu dem Entschluss, bei dem Versuch, den Ursprung dieser Überzeugung herauszufinden, bin ich auf den Grundgedanken gestoßen, der bereits vor 2.000 oder 3.000 Jahren entdeckt wurde und der zuerst in der westlichen Welt von den alten Hebräern verbreitet wurde, nämlich, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt einer Laune vieler Götter ist, von denen jeder seinen Bereich in eigenen Gesetzmäßigkeiten regiert. Diese monotheistische Sichtweise ist wohl die historische Grundlage für die moderne Sichtweise. Also, als man sich von dieser Sichtweise von Aristoteles verabschiedet hat und diese Annahme zugelassen hat, dass es so etwas wie einen Gott gibt, der Ordnung geschaffen hat, dann erst entwickelte sich die Wissenschaft. Diese monotheistische Sichtweise ist wohl die historische Grundlage für die moderne Wissenschaft. Was die Beobachtung von Melvin Calvin impliziert: Griechen waren zwar in vieler Hinsicht die Ersten, die Wissenschaft in unserem heutigen Sinn betrieben. Aber die hebräische Überzeugung, dass das Universum von Gott geschaffen ist und erhalten wird, war für das heutige wissenschaftliche Verständnis von Universum außerordentlich förderlich. Und ein weiterer Beleg dafür von einem Mathematiker, Whitehead, beobachtete, dass das mittelalterliche Europa in der Zeit um 1500 weniger wusste als Archimedes im 3. Jahrhundert vor Christus. Trotzdem hatte Newton bereits um 1700 sein Meisterwerk Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie geschrieben. Whitehead fragte sich, wie in einer so relativ kurzen Zeit eine derartige Wissensexplosion vonstatten gehen konnte. Seine Antwort: Die moderne Wissenschaft muss von dem mittelalterlichen Festhalten an der Rationalität Gottes herrühren. Also auch hier wieder ein Beleg dafür, dass erst mit der Annahme, dass Gott das Universum geschaffen hat, es einen Schub gab in der Wissenschaft. Und auch C.S. Lewis bestätigt das. Die Menschen begannen wissenschaftlich zu forschen, weil sie Gesetze in der Natur erwarteten, und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie einen Gesetzgeber glaubten. Also man kann sagen, dass weil die früheren Wissenschaftler glaubten, die Welt sei von einem vernünftigen Gott geschaffen worden, überraschte es sie nicht, dass es möglich war, auf Grundlage der Vernunft wahre Dinge über die Natur und das Universum herauszufinden. Also allein der Glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass sowas wie Ordnung existiert, war förderlich für die Entwicklung der Wissenschaft, dass man diese damalige Weltanschauung verworfen hat. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die heutigen Wissenschaftler, die so stark auf die Wissenschaft pochen, sind sich vielleicht gar nicht bewusst, welchen kraftvollen Einfluss das Christentum überhaupt hatte, dass sich Wissenschaft entwickeln konnte. Ohne den Christen damals, ohne die Annahme, dass Gott die Welt geschaffen hat, würde es diese Entwicklung gar nicht geben. Ein weiterer Historiker, der dazu schreibt: Erst als der Schöpfungsbericht seiner symbolischen Elemente entkleidet wurde, konnte Gottes Gebot an Adam mit weltlichem Handeln in Zusammenhang gebracht werden. Wenn der Garten Eden lediglich eine hochtrabende Allegorie war, wie Philo, Origenes oder später Hugo von St. Victor sagten, dann bestand wenig Anlass, das Paradies auf Erden wieder herzustellen. Wenn Gottes Gebot an Adam, den Garten zu bebauen und zu bewahren, nur eine symbolische Bedeutung gehabt hätte, wie Augustinus glaubte, dann wäre der Gedanke, der Mensch solle durch Gartenbau und Landwirtschaft das Paradies wieder errichten, im Denken des 17. Jahrhunderts nicht so stark zum Ausdruck gekommen. Und auch hier dieser Punkt, dass man an dem Wort festgehalten hat, dass man die Bibel nicht allegorisch ausgelegt hat, was auch sehr stark damals gewesen ist, dass man einfach jeden einzelnen Text in einer allegorisch einfach auslegte, sondern dass man das Wort wortwörtlich nahm, dass man eine wortwörtliche Auslegung betrieb und dass man einfach daran glaubte, was geschrieben steht, was unter anderem halt auch dazu geführt hat, dass überhaupt sich Wissenschaft entwickeln konnte. Und das ist eigentlich mein wesentlicher Punkt heute. Mehr soll es auch gar nicht sein, dass einfach das Christentum dafür verantwortlich gewesen ist, dass Wissenschaft sich überhaupt entwickeln konnte. Dass damals diese aristotelische Weltanschauung, da kann man natürlich ins Detail so viel reinlesen, was die Weltanschauung da auch mal gewesen ist. Aber letztendlich war das ein Hemmnis dafür, dass sich Wissenschaft entwickeln konnte. Und auch in dieser Zeit waren es gerade diese christlichen Wissenschaftler, die Pioniere damals gewesen sind. So einer wie Johannes Kepler zum Beispiel, ein Astronom, Physiker, 16. Jahrhundert. Oder ein Isaac Newton, ein Naturwissenschaftler, auch 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Ein Blaise Pascal, die allesamt Christen waren und einen so starken Einfluss hatten auf die Wissenschaft, die wirklich Hervorragendes geleistet haben, die Pioniere waren damals. Und auch wieder vor dem Hintergrund Sie glaubten, dass es einen Gott gibt und sie glaubten daran, dass die Ordnung göttlich ist, dass die Ordnung geschaffen ist, dass sowas wie Naturgesetze gegeben worden sind und dass man diese Naturgesetze eben halt auch erforschen kann. Man nahm die Naturgesetze an und man ging auch davon aus, dass Gott sie gegeben hat und dass sie auch da sind für die Erforschung. Und man fand wirklich tolle Sachen dann heraus. Und wie ich schon gesagt habe, das soll mein wesentlicher Punkt an euch sein, dass wir einfach ja nochmal uns bewusst sind, wenn man jetzt in Diskussionen kommt oder es kommt jemand und behauptet, ja, Gott hat die Wissenschaft hat Gott begraben. Wir werden jetzt nächste Woche dann auch darauf eingehen, ob es da überhaupt einen Widerspruch gibt zwischen Gott und wir und Gott und Wissenschaft. Aber dass das Christentum so eine kraftvolle Auswirkung einfach darauf hatte, dass sich Wissenschaft überhaupt entwickeln konnte. Und wenn du nur diesen einen Punkt heute mitnimmst, dann hast du heute viel mitgenommen, weil für mich war das auch, als ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, das war schon vor Jahren, war das für mich eine ganz große Stütze, das überhaupt zu verstehen, dass die christliche Weltanschauung einfach grundlegend dafür gewesen ist, dass überhaupt sich sowas entwickeln konnte, dass es christliche Wissenschaftler gab, die unter der Annahme, dass Gott das alles geschaffen hat, Wissenschaft betrieben haben. Aber dafür diese Weltanschauung, die damals vorherrschte, erst beseitigt werden musste, diese weltliche, die säkulare Weltanschauung. Und meine Vorschau für nächste Woche, ist es vielleicht so, dass bei dem Thema hat die Wissenschaft Gott begraben, eher das Thema der Weltanschauung betrachtet werden muss? Ist es vielleicht so, dass in dieses Thema Weltanschauungen hineingenommen werden von Wissenschaftlern, die eine bestimmte Weltanschauung haben und aus dieser Weltanschauung heraus Wissenschaft betreiben und deswegen zu diesem Schluss kommen, dass die Wissenschaft Gott begraben hat? Widerspricht überhaupt die Wissenschaft den Glauben? Was sind die Grenzen der Wissenschaft und die Konflikttheorie oder die Konfliktlegenden? Was waren die historischen Ereignisse, die dazu geführt haben, dass wir überhaupt denken, dass die Wissenschaft Gott begraben hat? Es gab nämlich Ereignisse, die das befeuert haben, so wird es zumindest gesagt, dass die Wissenschaft Gott eben begraben hat. Und darum soll es nächste Woche gehen. Heute nochmal, wir sind ja gerade in der Predigtreihe, nicht zu schweigen, sondern zu reden und auch gerade mit den Einwänden, wenn ihr euer Predigtheft dabei habt, dann haben wir ja auf der letzten Seite Argumente, die uns oftmals begegnen, Aussagen, die uns oft begegnen. Und eine dieser Aussagen ist eben die Aussage mit der Wissenschaft. Und das war oder das ist für mich einfach so eine große Erkenntnis, dass Wissenschaft heute überhaupt erst betrieben werden kann, weil das Christentum so eine große Auswirkung hatte. Die Reformation, die Solas hochgehalten hat, Sola Scriptura hin zu der Schrift, dass man das Wort wörtlich genommen hat, dass das Auslöser gewesen sind. Und das ist, was ich uns heute nochmal so klar machen will oder wo ich dich auch ermutigen will, wenn du mit dem christlichen Glauben ja kämpfst oder zweifelst. In der Geschichte sehen wir einfach, der christliche Glaube, die Weltanschauung hat einen sehr starken Einfluss. Und das ist nur ein Einfluss. Wenn ihr das Buch Der Mitte liest von Vishal Mangalwadi, was ich vorhin kurz zitiert habe, dann werdet ihr sehen, welch einen großen Einfluss überhaupt das Wort, die Bibel, auf die Weltgeschichte hatte. Die Reformation, was diese für Auswirkungen hatten. Und das soll uns einfach heute als Ermutigung dienen, dass das Christentum lebendig ist und dass es einfach so eine große Auswirkung hat auf unsere Zeit, auch heute noch. Und dass es einfach einen gewaltigen Einfluss damals gegeben hat, dass, wie ich schon gesagt habe, Wissenschaft sich überhaupt entwickeln konnte. Nehmt das mit und nächste Woche wollen wir uns damit beschäftigen dann, ob es tatsächlich so der Fall ist, dass die Wissenschaft oder ob die Wissenschaft Gott begraben hat.
Gut.
Dann würde ich jetzt hier meinen Vortrag auch beenden. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Ankündigung. Und dann würden wir dann auch in Gemeinschaft übergehen und unsere Jugendstunde dann auch schließen. Lasst mich einfach nochmal zum Abschluss kurz beten. Ja, großer Vater, danke dir, dass wir sehen dürfen, welch gewaltigen Einfluss du auf diese Weltgeschichte hattest und immer noch hast. Danke dir für die größte Auswirkung, und zwar dein Sohn am Kreuz für uns. Ich bin dir so dankbar, dass du uns zu dir gezogen hast, dass dein Sohn für uns gegeben wurde und dass wir durch deinen Sohn gerechtfertigt worden sind. Herr, ich bete, dass wenn wir im Austausch sind mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, die nicht gläubig sind, und wenn solche Aussagen kommen, dass wir ja gestärkt sind durch den heutigen Abend und wir wissen, wie wir zu reden haben, dass wir da vorbereitet sind, dass wir da zu antworten wissen. Hilf du uns, dass wir ja wirklich, ja, dass wir Botschafter sind, dass wir die Wahrheit hochhalten. Danke dir für diesen Abend und ich bete, dass du ja das Wochenende segnest und dass du diesen Austausch bewahrst, dass du diesen Austausch heute Abend segnest. Dir zur Ehre und dir zum Lob. Amen.